Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir:
Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will.
Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht:
Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde.
So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem, der verachtet ist von den Menschen und verabscheut von den Heiden, zu dem Knecht, der unter Tyrannen ist. Könige sollen sehen und aufstehen, und Fürsten sollen niederfallen um des Herrn willen, der treu ist, um des heiligen Israels willen, der dich erwählt hat. So spricht der Herr:
Ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tage des Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land aufrichtest und das verwüstete Erbe zuteilst, zu sagen den Gefangenen: Geht heraus, und zu denen in der Finsternis kommt hervor. Am Wege werden sie weiden und auf allen kahlen Höhen ihre Weide haben. Sie werden weder hungern noch dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. Ich will alle meine Berge zum ebenen Wege machen, und meine Pfade sollen gebahnt sein. Siehe, diese werden von Ferne kommen, und siehe, jene vom Norden, und diese vom Meer, und jene vom Lande Sinim.
Jauchzet, ihr Himmel, freue dich, Erde, lobet, ihr Berge, mit Jauchzen. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden.
Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Schön, dass wir versammelt sind heute Morgen, auch auf die Distanz. Herzlich willkommen auch an alle Freunde oder virtuellen Besucher, wo heute zum ersten Mal dazugestoßen sind. Super, dass wir so in diesem Rahmen miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Mich freut es total, dass wir diese Möglichkeit haben, mit allen Einschränkungen uns so auf Gott hören können, uns auf ihn ausrichten können. Vergangene Woche haben wir Weihnachten gefeiert. Und was mir sehr dran gefällt, mit den Kindern Weihnachten zu feiern, ist, da gibt's so viele erfüllbare Wünsche. Da gibt's so viele Möglichkeiten, wie man den Kindern Freude macht. Und es ist einfach schön, wenn man dann gemeinsam die Geschenke austauscht und auspackt und da herrscht Fröhlichkeit und Freude und Zufriedenheit. Es ist fast wie im Paradies. Was ich total schade finde, ist, dass diese Leichtigkeit, diese Freude mit zunehmendem Alter irgendwie verschwindet. Plötzlich verliert Playmobil seinen Reiz, oder? Oder vielleicht haben ein paar noch eine geheime Playmobil-Stadt im Keller aufgebaut. Aber ich glaube, es ist eine Kombination von zwei Dingen. Und zwar, auf der einen Seite braucht man weniger, wenn man älter wird. Wir werden irgendwie wie zufriedener. Und das ist ja was Positives. Es fehlt uns einfach an gar nichts, muss man wirklich sagen. Aber auf der anderen Seite werden auch die Wünsche größer. Sie werden teurer. Und da wird's schwer bis unmöglich, dass die von anderen erfüllt werden normalerweise. Eine Kindheitserinnerung von mir an Weihnachten ist die, eine der schwierigsten Fragen an Weihnachten überhaupt. Nämlich, was schenk ich meinem Vater? Was schenkt man jemandem als Kind, der keine Wünsche hat, beziehungsweise seine materiellen Bedürfnisse selber stillt? Und dann gibt es so ein Ratespiel und man bastelt vielleicht was und man kauft vielleicht irgendwas. Moscherie hat oft funktioniert. aber es ist einfach schwierig, dem Vater was zu schenken. Da gibt's riesengroße Foren im Internet überhaupt. Ist ja nicht nur mein Problem. Diese gleiche Frage, die stellt sich auch im Hinblick auf Gott. Aber bei Gott spielen wir natürlich in einer ganz anderen Liga. Weil Gott hat ja wirklich alles. Was wünscht sich nun jemand, der wirklich alles hat? Was wünscht sich jemand, der buchstäblich absolut unbegrenzte Möglichkeiten hat? Gott ist ja allmächtig. Der hat null Limitationen. Was lässt Gottes Herz höher schlagen? Jetzt können wir raten und auch probieren, wie wir es beim Vater gemacht haben. Oder aber wir hören hin, was er selbst zu sagen hat. Und genau das wollen wir tun heute Morgen in Jesaja 49, weil da redet er ganz klar zu uns. In Jesaja 49, da sehen wir, Gott wünscht sich, dass sein Volk Israel zu ihm zurückkommt. Das ist auch das Thema, wo sich so durch den ganzen Jesaja, das ganze Buch Jesaja hindurchzieht. Aber dann sehen wir hier im Kapitel 49, das ist ihm zu wenig. Es ist ihm zu wenig, dass nur Israel wiederhergestellt wird. Gott wünscht sich, dass auch alle anderen Menschen außerhalb von Israel zu ihm kommen. Gott wünscht sich, dass alle Menschen nicht verloren gehen, sondern zu ihm selbst wiederhergestellt werden. Gottes Wunsch ist einfach, uns Menschen zu retten. Und das ist das Spannende bei Gott. Weil Gottes Herzenswunsch ist gleichzeitig unser maximaler Gewinn, unser maximaler Nutzen. Das ist ein Paradebeispiel von einer Win-Win-Situation, weil besser kann es uns Menschen einfach nicht gehen. Aber Gottes Absicht, die bleibt nicht einfach bei einem Wunsch, sondern er hat auch einen Plan, wie er diesen Wunsch erfüllen wird. Und wie er das macht, das sehen wir dann, wenn wir durch das Kapitel 49 weiter hineintauchen. Als erstes erwählt er sich nämlich einen Diener. Das ist eine besondere Person, die ist fähig, das Unmögliche möglich zu machen. Und dann erteilt er diesem Diener einen Auftrag. Und zwar, er will eben die Menschen zu sich selbst zurückführen. Und dann als drittes in diesem Abschnitt gibt er uns eine Perspektive darauf, was dabei herauskommen wird. Und zwar wird es Freude geben und Hoffnung im Überfluss. Wir bleiben jetzt im Kapitel 49. Das heißt, wenn du eine Bibel hast, du kannst gern aufschlagen, mitlesen da und sehen, wo das herkommt, was ich hier erzähle. Was in diesen drei Punkten hier total deutlich wird, sehr sichtbar wird, ist, Gott ist durch und durch die treibende Kraft. Wir Menschen, wir sind zwar zu 100% die Gewinner, aber effektiv können wir hier gar nichts dazu beitragen. Wir können nichts dazu tun, wir können nichts selbst tun, außer einfach nur auf Gott zu vertrauen. Und das finde ich schon sehr, sehr herausfordernd. In der Weihnachtszeit 2020 haben wir ja immer wieder Abschnitte aus dem Buch Jesaja miteinander angeschaut. Weil diese Ankündigungen, die der Jesaja hier macht, die sind so zentral für das Ankommen und auch das Wirken von Jesus. Jesaja, obwohl es so ein altes Buch ist im Alten Testament, ist durch und durch getränkt vom Evangelium. Und das, obwohl er eben 600 bis 800 Jahre vor Jesus schreibt, bevor Jesus überhaupt aufgekreuzt ist. Und Jesaja zeigt durch und durch, Gott ist ein Gott, der rettet. Und Gott ist ein Gott, der absolut vertrauenswürdig ist. Gott steht zu dem, was er sagt und zu dem, was er gesagt hat. Im konkreten Fall hier in Jesaja 49 redet Gott zu Juden im Exil in Babylon. Das sind Verschleppte, die sind nicht mehr in der Heimat, sondern in der Ferne in Babylon. Und jetzt versucht Gott, sie davon zu überzeugen, dass sie ihm doch voll und ganz vertrauen sollen. Auch wenn wir heute keine Juden im Exil sind, 600 Jahre vor Christus, sondern eben Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen, 2000 Jahre nach Christus, so redet der Jesaja trotzdem ganz, ganz deutlich auch zu uns. Und auch hier versucht uns Gott zu überzeugen, ihm voll und ganz zu vertrauen. Dass Gott keine kleine, eingeschränkte Perspektive hat, sondern global denkt und nicht nur zu einer kleinen, eingeschränkten, auserwählten Gruppe von Menschen redet, sondern zur ganzen Welt, das sehen wir gleich im allerersten Vers, 49, Vers 1. Aber das zeigt sich auch immer wieder durch den Abschnitt hindurch. Und hier lesen wir, hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, spitzt die Ohren. Hört mir zu, sagt Gott, ich habe eine wichtige Botschaft. Das, was ich zu sagen habe, das betrifft die ganze Welt, bis hin zu den Inseln, die Bewohner, wo am äußersten Punkt der Welt leben. Alle Menschen in der Ferne sind hier betroffen. Hört mir zu. Gott ist ein Gott, der die ganze Welt erschaffen hat. Gott ist ein Gott, der sich um alle Menschen überall auf der ganzen Welt sorgt. Gott ist ein Gott, der allen Menschen auf dieser Welt die Hand entgegenstreckt. Gott ist ein Gott, der eine Lösung bietet für dieses Hindernis, das sich zwischen ihm und uns Menschen befindet. Nämlich dieses ultimative Problem der Sünde, das wir alle Menschen mit Gott selbst haben. Er gibt die Lösung. Und was ist denn nun die Lösung? Was ist denn nun die Botschaft von dem, was er hier spricht? Und so sagt er, ich habe einen Knecht erwählt. Gott hat sich einen Knecht erwählt, einen Diener erwählt. Und da geht's weiter. Dieser Diener hat einen besonderen Status. Wir lesen Vers 1, er wurde vor seiner Geburt von Gott berufen. Er wurde vor seiner Geburt von Gott beim Namen genannt. Und da sehen wir, dieser Diener ist jemand Besonderes. Er hat eine ganz, ganz enge Beziehung, eine intime Beziehung mit Gott selbst. Und dann geht's weiter. Er ist ausgestattet von Gott. Er ist sowas wie eine Superwaffe. Er ist ein Supertool. Er ist ein Superheld. Wir lesen Vers 2, sein Mund ist wie ein scharfes Schwert. Und er selbst ist wie ein gespitzter, ein geschärfter Pfeil. Und dann geht's weiter. Der dritte Punkt, warum ihn denn Gott berufen und so mächtig ausgestattet hat, nämlich Gott hat ihn erwählt, um sich selbst zu verherrlichen. Sich selbst verherrlichen, das klingt vielleicht so, als ob Gott sich jetzt gut hinstellen möchte. Aber was es bedeutet, Gott ist unübertrefflich. Er ist unübertrefflich herrlich, unübertrefflich fantastisch, unübertrefflich gut, unübertrefflich makellos und da geht's dahin. Da gibt's nichts, das man dazu tun kann oder muss. Er ist einfach vollkommen. Man kann das nicht schönreden, man kann es nicht hinbiegen. Es geht nicht, das irgendwie besser zu machen. Er ist vollkommen. Und jetzt verherrlichen bedeutet, dass diese Herrlichkeit von Gott, die er besitzt, dass die sichtbar wird, dass sie bewusst wird. Im Psalm 19 lesen wir zum Beispiel, die Schöpfung verkündet Gottes Herrlichkeit. Das heißt, in der Schöpfung, in dieser Welt, da sehen wir so viel Herrliches, Fantastisches. Heute Morgen bin ich mit dem Auto hergefahren zum G3 und der Himmel war strahlend schön mit verschiedenen Farbstriemen durch. Einfach schön, verschneite Landschaft, einfach wunderschön. Und wenn jetzt die Schöpfung die Herrlichkeit von Gott verkündet, dann heißt das, sie ist so herrlich gemacht, dass der, wo dahinter steht, wo das alles sich ausgedacht hat, der muss ja noch viel, viel herrlicher sein, dass er überhaupt sein wunderbares Werk vollbringen kann. Und somit verkündet die Schöpfung ohne Worte seine Herrlichkeit. Die Schöpfung verherrlicht Gott. Gott will sich nicht selbst gut hinstellen, sondern seine bestehende und seine immerwährende Herrlichkeit uns Menschen bekannt machen und uns Menschen somit mit sich selbst beschenken. Er will uns segnen. Und somit hat dieser Knecht einen riesengroßen Ehrenstatus. Weil das ist ja genau das Problem. Nichts kommt an die Herrlichkeit Gottes heran. Aber dieser Knecht, dieser besondere Diener, der kann das. Und Gott überträgt ihm diese Ehre. Somit ist dieser Knecht, dieser Diener, von Gott erwählt, und zwar vor seiner Geburt. Er ist von Gott ausgestattet, quasi zur Superwaffe ausgestattet. Er ist ein Superheld. Und er bekommt von Gott die Ehre, Gottes Herrlichkeit sichtbar zu machen. Aber wer ist denn dieser Knecht? Das ist immer noch nicht ganz klar hier im Text. In Vers 3 wird er Israel genannt. Und da denken wir wahrscheinlich als erstes an das Volk Israel, dessen Geschichte wir durch das ganze Alte Testament hindurch lesen. Als Alternative würde sich noch der Jakob selbst anbieten, der Mann Jakob, der wird auch Israel genannt, der Patriarch. Aber das kann beides nicht sein, weil der Jakob, der war ein Strolch. Diese Beschreibung, die passt einfach nicht auf ihn zu. Und auch die Nation Israel, die hat versagt. Die sitzen ja im Moment immer noch im Exil. Manche Aspekte von dem, was hier beschrieben wird vom Knecht, die treffen zwar zu, aber letztlich müssen wir anerkennen und sagen, diese Beschreibung trifft nicht auf Israel als Volk zu. Und außerdem kommt dann die nächste Frage, Vers 6, nämlich, wie soll denn Israel überhaupt Israel wiederherstellen? Das geht ja gar nicht. Wie kann ein Knecht sich selbst wiederherstellen? Das geht ja nicht. Und somit wird klar, Gott hat etwas anderes im Sinn. Er hat ein neues Israel, beziehungsweise einen neuen Israel im Sinn. Er hat einen neuen Israel am Start. Hier geht es um ein Individuum. Hier geht es um eine Person, die erfüllt, was unerfüllbar ist. Und seine Stärke, lesen wir auch hier im Text, ist, dass er sich voll und ganz auf Gott verlässt und nicht auf sich selbst. Für uns heute ist natürlich klar, dieser Knecht ist Jesus. Aber damals war das nicht so klar. Immerhin befinden wir uns ja noch 600 Jahre vor Jesu Geburt. Aber diese Beschreibung von dem Knecht, die passt wie die Faust aufs Auge auf Jesus. Er wurde berufen vom Mutterleib an. Ihm wurde ein Name gegeben aus Vers 2 hier. Beides ist durch den Engel Gabriel passiert. Er sagt zu Maria, du wirst einen Sohn bekommen und du sollst deinen Sohn Jesus nennen. Er ist auch allen anderen überlegen. Er hat diese Superwaffen von Gott bekommen, das Schwert und den Pfeil. Und zwar in Wort und in Tat. Es gibt keine Limitationen. Niemand kann Jesus mit Worten übertrumpfen. Nicht einmal die schlauesten Schriften. Und er vollbringt Zeichen und Wunder, die die Gesetze des Möglichen übertrumpfen. Jesus verherrlicht auch Gott. Beziehungsweise Gott verherrlicht sich an ihm. Jesus macht den Vater sichtbar. Und Johannes beschreibt immer wieder den Kreuzestod von Jesus als die Verherrlichung von Jesus. Und Jesus baut auch nicht auf seine eigene Stärke, sondern auf die des Vaters. Und so sagt er, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Der Knecht, der hier beschrieben wird, ist Jesus. Ich glaube, wir sind oft ein bisschen schnell bei Jesus. Jesus ist die Antwort auf alle unsere Fragen. Es ist ja dieser klassische Kinderstundeneffekt. Und auf der einen Seite stimmt das. Jesus ist wirklich die Antwort auf so viele Fragen, die sich uns stellen. Aber das Problem ist, wenn wir so schnell bei der Antwort sind, sogar wenn sie richtig ist, dann verpassen wir diese Größe und die Komplexität und das Wunder, wo eigentlich dahinter steckt. Mach dir das mal bewusst. Wenn wir das anschauen, allein was Gott hier für einen Aufwand betreibt. Er bereitet die ganze Menschheitsgeschichte vor und kündigt hunderte von Jahren vorher den einen an, diese eine Person an, die uns retten wird. Und das ist doch der Punkt von Prophetie. Es soll deutlich machen, dass hier mehr im Gang ist als nur eine gute Philosophie oder ein guter Tipp, wie man ein guter Mensch wird. Oder stell dir mal vor, was das für eine Macht bedeutet, dass jemand die Dinge so einfädeln kann, wie Gott das hier macht, und dann auch dementsprechend umsetzt. Es gibt einfach gar nichts, das Gottes Pläne frustriert oder auch durcheinander bringt. Er kündigt an und dann setzt er das so um. Wir sehen, wie viel Liebe Gott für uns hat, dass er uns Menschen nicht verloren gehen lassen will, sondern selbst kommt, um uns zu retten. Wir haben diese Woche Weihnachten gefeiert und ich habe gelesen, dass in über 160 Staaten auf dieser Welt Weihnachten gefeiert wird. Weltweit gibt es 195 Staaten, das heißt, über 80% der Welt feiert Weihnachten 2020. Es ist eine enorme Dimension für diesen Anlass. Der Knecht hat das Weltgeschehen verändert und das ist nur einer der Aspekte, nur auf dieser sichtbaren Ebene, was er gemacht hat. Aber so viele wissen nicht, was eigentlich dahinter steckt. So viele wissen nicht, warum sie Weihnachten feiern. Und was da dahinter steckt, was Weihnachten wirklich bewirkt, wird klar, wenn wir hier weiterlesen. Da sehen wir nämlich die Absicht, die Gott mit seinem Knecht hat, diesen Auftrag, den er dem Knecht gibt. Gott legt diesen Wunsch offen, den sein Herz bewegt. Und so lesen wir Vers 5. Ich will, mein Knecht, dass du mein Volk Israel zu mir zurückbringst, aber das ist mir zu wenig. Ich will mehr. Ich will nicht nur, dass du mein Volk Israel zurückbringst, sondern ich will auch, dass du alle Völker auf der Erde zu mir bringst, bis ans Ende der Welt dein Heil verkündest. Und schon wieder spüren wir, in welcher Liga Gott spielt. Er hat globale Absichten und er kümmert sich um die ganze, ganze große Welt. Warum will Gott das? Gott hat uns Menschen erschaffen, jeden einzelnen von uns. Er hat dich und mich gemacht und uns hat er mit Hingabe erschaffen. Sehr gut gemacht. Und Gott liebt uns über die Maßen. Und weil er uns liebt, will er, dass es uns gut geht. Und der beste Ort für uns Menschen, ohne Ausnahme, ist in der Nähe von Gott zu sein, in seiner Nähe zu sein. Diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben zu können. Daniel hat es letzten Sonntag total gut ausgeführt und erklärt, Gott ist zufrieden mit sich selbst. Er braucht uns Menschen nicht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Es ist nicht diese Art von Wunsch, dass Gott eigentlich in seinen eigenen Sack hineinspielen möchte, dass er Bestätigung bekommt oder sich besser fühlt oder sowas. Sondern Gott ist durch und durch gut. Es ist einfach sein Wesen. Und drum will er uns Menschen mit sich selbst gut tun. Er will uns segnen. Und drum wendet sich Gott nicht einfach von uns ab, sondern er wendet sich uns zu und er wird selber einer von uns, nämlich Jesus. Und somit wird auch dieser Auftrag an den Knecht noch konkreter. So sagt Gott zu ihm, geh hin zu den Gefangenen und sag zu ihnen, ihr seid frei. Geht hinaus in die Freiheit. Und er sagt zu denen in der Finsternis, kommt ans Licht. Das sind Bilder, wo diese Realität von einem Leben abseits von Gott beschreiben. Und wenn wir uns das vor Augen halten, keiner will Gefangener sein. Keiner will im Dunkeln sitzen, in der Finsternis sitzen. Aber vielleicht ist das deine Realität. Vielleicht merkst du, dass du unfrei bist, aber du willst kein Gefangener mehr sein. Vielleicht merkst du, dass du in der Dunkelheit sitzt, dass es an Perspektive fehlt, dass es an Hoffnung fehlt und du sehnst dich nach diesem Licht, nach dieser Hoffnung, nach einem lebenswerten Ausblick. Und du merkst auch, deine Anstrengungen, die bringen dich nicht zum Ziel Und das kann ich so gut nachvollziehen. Und dann ist nämlich diese Hoffnungsbotschaft von Gott ganz genau für dich höchstpersönlich. Jesus ist Freiheit und Jesus ist Licht. Jesus schafft, was keiner kann. Und das sind nicht nur schöne Worte, sondern gerade als wir als Gemeinde, da gibt es so viele Leute, für die ist das Realität geworden. Menschen, wo ihr Vertrauen in Jesus gesetzt haben, die davon ein Lied singen können, sozusagen. Jesus geht zu den Gefangenen und er sagt, ihr seid frei, geht hinaus in die Freiheit. Und er geht zu denen in der Finsternis und er sagt, kommt ans Licht. Und dann zeigt Gott die Perspektive auf, was passieren wird, wenn der Knecht seinen Auftrag ausführt, was diejenigen erwarten, die ihn wirklich beim Wort nehmen. Und das ist ziemlich knapp gehalten. Eigentlich ist das hier im Kapitel 49 so ein bisschen wie eine Vorschau, weil später im Buch Jesaja wird es noch weiter ausgefleischt und ausgeführt. Aber was es bedeuten wird, diese Perspektive, die Gott gibt, es wird keinen Hunger mehr geben und keinen Durst. Das heißt, die Grundbedürfnisse von uns Menschen werden vollkommen gestillt sein. Und auch Hitze und Sonne wird keinen Schaden mehr anrichten, Vers 10. Leid und Schwierigkeit wird keine Macht über uns haben. Warum? Weil dieser Knecht, und hier wird er Erbarmer genannt, so ein schöner Name, dieser Knecht wird die Menschen führen und leiten. Wie der Hirte im Psalm 23. Der Knecht führt zu grünen Auen und zu frischen Wassern. Der Hirte ist ein ständiger Schutz von seiner Herde. Das ist, was der Knecht bewirken wird. Und es wird so sein, dass Menschen von überall, von der ganzen Erde, dieses Angebot annehmen werden. Vers 12 lesen wir, sie kommen von fern, sie kommen aus allen Himmelsrichtungen. Und somit wird auch Gottes Wunsch aus Vers 5 und Vers 6 erfüllt werden, nämlich, dass Menschen aus der ganzen Welt zu ihm selbst wiederhergestellt werden. Und wenn das dann passiert, lesen wir in Vers 12, 13, dann werden Himmel und Erde in Jubel und Jauchzen ausbrennen, weil Gott hat sein Volk getröstet, weil er sich über die Elenden und die Hoffnungslosen erbarmt hat, weil seine Menschen und er selbst wieder Gemeinschaft haben. Himmel und Erde ist schon mal vorgekommen im Buch Jesaja, und zwar ganz am Anfang, Kapitel 1, Vers 2, da lesen wir, hört ihr Himmel und horcht auf, o Erde. Denn der Herr hat gesprochen, ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. In Jesaja 1 waren Himmel und Erde Zeugen von der Abwendung von uns Menschen Gott gegenüber. Es ist eine katastrophale Stimmung. Sie sind die Zeugen von diesem Abfall. Aber jetzt wird dieser schlimme Zustand, dieser hoffnungslose Zustand durch den Knecht umgekehrt. Und drum herrscht Jubelstimmung und es herrscht Freude und es herrscht Lobpreis. Himmel und Erde jauchzen. Was hat Jesaja 49 nun mit uns zu tun? Als allererstes, wir sind der wandelnde Beweis dafür, dass der Knecht erfolgreich war. Wir sind der wandelnde Beweis dafür, dass sich erfüllt hat, was Gott in Jesaja 49 voraussagt. Der Paulus schreibt im Epheserbrief, wir, die wir einst fern waren, sind durch das Blut Christi nahe geworden. Da spricht er zu Heidenchristen. Wir waren nicht Teil von Gottes Volk. Wir waren nicht Teil von Israel. Aber jetzt sind wir durch den Knecht Jesus zu seinen Kindern geworden. Und das haben wir ja auch im ersten Halbjahr dieses Jahr durch die Apostelgeschichte hindurch erforscht, wie sich das alles ergeben hat, entwickelt hat. Aber konkret wünsche ich mir, dass wir drei Dinge mitnehmen von Jesaja 49 heute Morgen. Das erste, was ich mir wünsche, ist, dass unsere Zuversicht bestärkt wird. Nämlich, Gott ist absolut vertrauenswürdig Und Jesus ist seine Lösung, sein Knecht, der das Unmögliche möglich macht. Jesus löst unser menschliches Sündenproblem. Das kann sonst niemand, auch nicht wir selbst. Und in weiterer Folge auch diese Gefangenschaft und diese Finsternis in unserem Leben beendet wird. Diese beiden Punkte, die sind relevant, ob du Jesus nun persönlich kennst oder auch nicht. Obwohl ich schon lange mit Jesus auf dem Weg bin, gibt es immer wieder Bereiche oder immer noch Bereiche in meinem Leben, wo ich in der Gefangenschaft bzw. in der Dunkelheit sitze, wenn man in diesen Bildern sprechen will. Aber das ist Gottes beständiges Werk an mir und auch an dir, dass Gott immer mehr aufräumt, immer mehr befreit und immer mehr Licht schenkt. Gottes Knecht Jesus hört nie auf, relevant zu sein. Jetzt nicht und in Ewigkeit nicht. Und deshalb stehe ich persönlich jeden Tag neu vor dieser Entscheidung. Will ich, dass Jesus mein Leben führt, wie es heißt in Vers 10? Will ich, dass er mich zu diesen Wasserquellen hinführt oder will ich das eben nicht? Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, egal was für Scherben hinter dir liegen, 2020 oder davor sogar, Gott kennt sie. Gott kennt dein Leben. Und er spricht dir dieses Angebot ganz persönlich aus. Diese Stimme zu den Gefangenen, die gilt dir. Du bist frei. Geh hinaus in die Freiheit. Und diese Stimme in der Finsternis, die gilt dir. Komm doch ans Licht, komm an mein Licht, sagt Jesus. Mach dir das doch zum Neujahrsvorsatz 2021, Gott wirklich beim Wort zu nehmen, dein Vertrauen in seinen Knecht, in Jesus zu setzen. Und wie das konkret dann weitergeht, das erforschen wir gemeinsam 2021, wenn wir uns auf diese Reise durchs Johannesevangelium begeben. Das sind die ersten beiden Aspekte, nämlich dass unsere Zuversicht in Gott tatsächlich stark wird, stärker wird, unsere Zuversicht bestärkt wird und dass wir diese Gefangenschaft, diese Dunkelheit hinter uns lassen, dass sie beendet wird. Und dann der dritte Aspekt, der letzte Aspekt von heute Morgen, dass wir eine zukünftige Perspektive gewinnen. Wenn wir auf 2021 schauen, dann dürfen wir wissen, wir haben Hoffnung. Und zwar nicht nur für 2021, sondern weit darüber hinaus, bis in alle Ewigkeit. Konkret können wir diese Verse aus Jesaja 49 nehmen. Gott selbst stillt unsere Bedürfnisse, auch 2021. Gott selbst erbarmt sich über uns, er tröstet uns. Er nimmt zwar nicht alle Schwierigkeiten weg, aber wir dürfen an dieser festen Zuversicht festhalten, dass Gott ultimativ alle Dinge vollkommen wiederherstellen wird. Und dass wir eines Tages vollkommen vereint sind mit ihm in seiner Herrlichkeit. Wir wollen als nächstes ein Lied miteinander singen. Heute gibt es keine Einschränkungen, du darfst aus Leibeskräften singen. Das Lied heißt Jesus, meine Hoffnung lebt, das erste. Und da kommen einige dieser Bilder wieder vor. Da heißt zum Beispiel, in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir, die Nacht bezwungen, der Sieg errungen. Jesus, meine Hoffnung lebt. Oder es geht weiter, Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Alle Ketten sind gesprengt. Wenn das Realität ist für dich oder wenn du diesen Wunsch an Jesus hast, dann nimm doch dieses Lied und bet das lautstark direkt zu ihm hin. Ich möchte noch beten zum Schluss. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Menschen liebst und dass du uns nicht verloren gehen lassen willst. Ich danke dir, dass du so einen raffinierten Plan ausgedacht hast und auch umgesetzt hast und dass wir nun zu deinen Kindern geworden sind. Danke, dass du unser Leben gut führst und dass es so viele Momente gibt, wo wir deine Güte erleben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auf deinem Weg führst 2021 in deinem Sinn, dass dein Reich kommt und dass viele Menschen von dieser Hoffnung hören und es für sich persönlich annehmen können, dass du in die Freiheit führst und dass du ins Licht führst. Danke, dass du das tun willst, dass du ein Gott bist, der rettet, dessen Herzenswunsch es ist, uns Menschen nicht verloren gehen zu lassen, sondern ewiges Leben zu geben. Amen.